ich bin der, hallo, ich bin der. Und dann kam ich zu der kleinen, blonden, locken, süßen Tochter. Und dann sage ich, na, und wer bist du? Und dann guckte sie mich an und sagt, ich bin Papas Liebling. Und das hat so zu meinem Herzen gesprochen, das war so eine Predigt für mich, weil ich dachte, die hat was verstanden. Die hat was verstanden, weil jeden Tag hat ihr Vater zu ihr gesagt, du bist mein Liebling. Und das ist ihre Identität geworden. Ich bin Papas Liebling. Könntest du das heute Nachmittag auch mal so über dich denken? Ein Augenblick. Du bist Papas Liebling. Du bist ganz der Vater. Du bist geschaffen nach seinem Ebenbild. Du bist ein Gedanke aus seinem Herzen. Du bist nicht Zufall, sondern voller Absicht. Ja, ich merke schon, also die Begeisterungsstimme in Dresden, das ist ja kaum auszuhalten hier bei euch. Ich bin hier in der Gemeinde der Gläubigen, ja. Nein, ich weiß, ihr zeigt eure Emotionen nicht so stark hier, das ist auch in Ordnung. Inhalier das mal einen Augenblick. Ich bin ein Gedanke Gottes. Ich bin gewollt. Ich bin geliebt. Mein Leben ist kein Zufall. Darum soll es heute Nachmittag gehen in dieser zweiten Einheit. Du bist nicht nur Träger einer Botschaft, dein Leben trägt eine Botschaft. Du bist die Botschaft. Du bist die Botschaft. Was das heißt, gucken wir uns noch nachher an. Ich lese euch jetzt mal ein Gebet vor und ganz am Ende dieses Nachmittags, dann lade ich dich ein, das nochmal nachher mit mir zu beten. Aber du sollst ja nicht irgendwo was mitplappern, sondern guck mal, ob du das wirklich so mitbeten kannst. Hör auf, so zu leben, als ob es das einzige Ziel sei, sicher im Tod anzukommen. Ergreife das wahre Leben. Ergreife den Löwen bei der Mähne. Setz dir göttliche Ziele. Jage gottgewollten Leidenschaften nach. Verfolge Träume, die ohne göttliches Eingreifen zum Scheitern verurteilt sind. Stelle Fragen, du darfst Fehler machen, suche deinen Gott. Hör auf, Probleme aufzuzeigen und werde Teil der Lösung. Hör auf, die Vergangenheit zu wiederholen und fang an, die Zukunft zu gestalten. Hör auf Nummer sicher zu gehen und fang an, etwas zu riskieren. Weißt du, wie man Glaube buchstabiert? R-I-S-I-K-O. Man nennt das auch Glauben. Erweitere deinen Horizont, sammle Erfahrungen, schau auf die Lilien, genieße die Reise, komm näher ans Vaterherz Gottes. Finde jeglichen Grund, alles zu feiern, was man feiern kann. Lebe, als ob heute der erste und der letzte Tag deines Lebens sei. Lass nicht zu, dass das, was bei dir falsch ist, dich davon abhält, das zu preisen, was bei Gott richtig ist. Verbrenne sündige Brücken hinter dir. Bahne einen neuen Weg. Mach dir weniger Sorgen, was Menschen denken und mehr darüber, was der Vater denkt. Versuche nicht jemand zu sein, der du gar nicht bist, sei einfach du selber. Ja, sei die beste Version deiner selbst. Lach über dich selbst. Hör auf, nur zu warten, hör auf, nicht alles zu geben, hör auf, wegzulaufen. Lebe. Entscheide dich für das Leben aus Gott. Greife das Leben bei der Mähne. Reite auf dem Rücken des Löwen von Juda. Aslan is on the move. Für die Narnia-Freunde. Unser König kommt bald. Er ist bereits unterwegs zu dir. Sei gesegnet und sei ein Segen durch ihn. Und jetzt fragst du, warum ist das ein Gebet? Das ist doch eine Proklamation. Ja, manchmal muss ich meiner eigenen Seele, meinem eigenen Geist etwas sagen. In die unsichtbare Welt hineinsprechen. Okay, heute Nachmittag gucken wir mal, wie das nachher reinpasst. Wir machen es jetzt wieder so. Ich werde versuchen, ein bisschen in der ersten Einheit dieses Nachmittags einen Input zu geben. Aber vorher frage ich euch gleich, was ihr überhaupt heute schon empfangen habt, hier gehört habt und so. Und danach wird es wieder einen kurzen Break geben, nicht so lang, also noch kurz zum Atem holen, einmal Toiletten heimsuchen und dann werden wir noch eine Segnungszeit heute Nachmittag anbieten. Vater, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst. Du sollst im Mittelpunkt stehen, Jesus, unser König, und blase mit deinem Ruach-Atem über unser Leben, weil in deinem Geist ist Leben. Danke dafür. Amen. Sodele. Was war heute Vormittag nochmal für ein Thema? Also lebe geliebt. Aber ist bei euch irgendwas angekommen? Was ist bei dir hängen geblieben? Wenn bei irgendjemand hier was hängen geblieben ist, seid so gnädig, winkt einfach mal kurz, ich komme vorbei. Okay.
Nicht zum Erzählen.
Was? Nicht zum Erzählen. Ah, nicht zum Erzählen, also was ganz Persönliches. Wer hat sich noch gemeldet? Ich komme.
Ja, also angekommen ist bei mir, dass die Gnade Gottes mein Leben bestimmt und dass die Herrlichkeit Gottes im Kommen ist. Und dass Gott die Verletzungen meines Lebens heilen wird und dass er mich zur vollkommenen Freude führen wird.
Super. Ich weiß zwar nicht, wer alles gepredigt hat heute bei dir, aber der Heilige Geist war auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Ich gucke mal auf die Seite rüber. Ich liebe das. Das ist immer dann, gucken die Leute alle weg, wenn man kommt. War noch jemand? Du warst auch da. Schön.
Also besonders ist bei mir angekommen, was du in der Gebetszeit gesagt hast über diese japanische alte Kunst mit dem Gold in den Scherben.
Das Kintsugi, so wie man es ausspricht. Kintsugi. Man kann es googeln, sind tolle Gefäße im Internet, kann man sie angucken.
Dass Gott aus unseren Scherben was Neues macht und dass es besser wird als vorher und dass er sein Gold, seine Herrlichkeit da reingibt. Und auch so Reinigung ist für mich Gold auch. Und ja, dass er was ganz Tolles draus macht.
Super, vielen Dank. Hat noch einer was gehört und empfangen hier? Ja, ich komme mal rüber zu dir.
Also ich habe gespürt, dass der Herr, dass der Vater eine Drainage bei mir gelegt hat im Herzen und dass dann sehr viel Zuspruch und sehr viel Zufluss da war.
Super. Ja, ich eile zu dir.
Dass Gottes Herz viel, viel, viel größer ist als meins und dass da alles drin ist, was ich brauche, habe ich gespürt.
Toll. Wem ist es so gegangen? Also waren ja etliche hier, ich habe so aus dem Augenwinkel mal hingeschielt, hier waren ja etliche drin. Wem ist hier Gott begegnet, hier an diesem Ort? Sind es einige? Hey. Nochmal, du kannst Gott überall begegnen, darum geht es nicht. Es geht auch nicht um das Stück Stoff oder um die Herzen. Wir wollen jedes Mal nach dem Seminar, wollen Leute uns die Herzen und die Stoffe und alles. Ich sage immer, Freunde, so hat es in der katholischen Kirche angefangen. Ja, also, dass man irgendwo, wo die Kraft Gottes sich mal gelagert hat, dass man das dann einfach das Zipfelchen festhalten wollte, darum geht es nicht. Das ist nur Stoff, das ist nur Materie. Aber manchmal braucht mein Herz, mein Glaube, mein Geist eine Hilfestellung. Ja, so dieser Ring, den ich trage, der erinnert mich daran, dass ich verheiratet bin. Aber dieser Ring trägt nicht unsere Ehe. Versteht ihr? Es gibt Zeichen, Symbole, prophetische Symbolhandlungen, die helfen mir, in meinen Glauben auszurichten. Aber der Glaube ist noch viel, viel mehr. Okay? Nur damit wir uns richtig verstehen. Wir arbeiten viel mit prophetischer Symbolik, aber wir sagen, hey, Gott kann auch ganz anders kommen. Es ist nur eine Erweiterung, eine Hilfestellung. Gut, heute Nachmittag, Bruder Beamer, bist du wieder parat? Lebe geliebt, zweite Runde. Du selber bist die Antwort, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Werde die beste Version deiner selbst. Das sind so drei Sprüche, die haue ich immer gerne raus, aber ich glaube sie wirklich. Also ich habe den Spruch nicht erfunden. Ich glaube, der kommt direkt aus dem Himmel, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Weil Gott das wirklich sagt und vorhin bei der Segnungszeit waren so viele hier vorne, die uns das wieder bestätigt haben, wie viel geraubt wurde in unseren Ursprungsfamilien. Eltern, die nicht fähig waren, uns zu lieben, zum Armen. Liebe auszudrücken, körperlich, verbal, wie auch immer. Ich war auf einem Seminar in Norddeutschland, da war eine Chinesin, eine liebe Schwester, und die erzählte, wie sie in Taiwan, in China groß wurde, in einem reichen Elternhaus, und sie sagte, sie hat bis zum 5., 6. Lebensjahr nicht gewusst, wer ihr Vater und wer ihre Mutter in der Familie war. Sie war total behütet, umsorgt von Menschen, Tante, Onkel, Opa, Oma, alle waren da, aber sie hatte nicht gewusst, weil alle waren arbeiten, 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 und die Form von Liebe, wie sie Liebe empfangen hat, war, sie bekam alles, was sie wollte, materiell. Und da ist sie damals als kleines Kind und ohne christliche Sozialisation, ist sie rausgegangen in die Nacht und hat in den Himmel geschrien, in den Sternenhimmel, wer ist mein Vater? Und sie bekam eine Antwort in ihr Herz. Und sie sagte damals, das war das erste Mal, dass sie die Stimme Gottes gehört hat, ohne dass sie war noch gar nicht wiedergeboren, sie war einfach ein Mensch. Das jemand sagte, ich bin dein Vater in Ewigkeit. Später hat sie dann Jesus kennengelernt und hat über Jesus diesen Ewigvater kennengelernt. Und sie kam bei dem Seminar und sagte, das ist der Schrei der Menschen. Wer ist mein Vater? Wo ist mein Zuhause? Wo gehöre ich hin? Eine Mutter gibt uns im Natürlichen das Leben und ein Vater gibt uns die Identität. Ein Namen, das Ja, ich stehe hinter dir, du wirst es schaffen, ich glaube an dich. Die allermeisten Menschen, und ich übertreibe da nicht, auf dieser Welt haben das nie erlebt in ihren Ursprungsfamilien. Und nochmal, jetzt können wir immer stehen bleiben und sagen, ich bin als Kind von der Wickelkommode gefallen, deshalb bin ich so schräg drauf. Freunde, das ist zu billig. Ja? Natürlich gibt es Verletzungen aus der Kindheit und die Psychologie sagt uns das und so. Aber wir haben die Chance mit Jesus, die Laufmaschen unseres Lebens aufzunehmen. Und können uns den Luxus der Gnade und der Vergebung erlauben, können Menschen Gnade schenken, die an uns etwas schuldig geblieben sind. Angefangen bei unseren Eltern, dann bei den Geschwistern, in der Familie. Wer ist ältestes Geschwisterkind? Oh, ihr Armen. Oh, ihr musstet alles durchboxen, stimmt's? Oh. Wer ist jüngstes Geschwisterkind? Oh, ihr Armen. Meine Güte, hattet ihr schwer. Und wo sind die alle dazwischen? Die Sandwich? Oh. Merkt ihr was? Wie verrückt das ist. Wir können dieses Spiel spielen bis in Ewigkeit. Wir sind alle Opfer. Alle sind wir Opfer. Wir sind Opfer, weil wir leben. Nee, das ist Kwatschikowski. Ja? Das ist nicht, darum geht es nicht. Gott möchte dich aus dieser Opferrolle rausholen. Du bist geliebt. Du bist so geliebt, dass an dem Tag, als du in Existenz gerufen wurdest, und das war vor tausend, abertausend Jahren, weil Gott sagt, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. Gott hat an dich und an mich schon in Ewigkeit gedacht und er hat keine Krise bekommen. Sein Herz war voller Freude, voller Erwartung. Dann ist er losgegangen und hat geguckt, in welche Familie, Ursprungsfamilie, kann ich diesen Menschen, diesen Traum Realität werden lassen? Wo ist die, wenn mal medizinisch, biologisch gesprochen, wo sind die genetischen Bausteine, also Mama, Papa, die diesen Menschen hervorbringen können? Und dann gebe ich mir einen Kuss des Himmels, einen Ruach-Atem noch hinein und überbiete das, was normale menschliche Genetik hervorbringen könnte, indem ich eine ganz neue Persönlichkeit schaffe. Und dieser Traum ist Realität geworden am Tag, als du ins Leben kamst. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott meine Hebamme war. Ich zog dich aus meiner Mutter Leib, sagt der Prophet, sagt Gott durch den Propheten Jeremia. Ich zog dich aus dem Mutterleib. Gott war selbst dabei. Er hat dich schon gesehen vom ersten Augenblick an. Psalm 139. Ja, bevor ich gebildet wurde, meine Urform, da steht wörtlich, mein Embryo sah in deine Augen. Also Gott hatte schon die ersten Ultraschallbilder von dir, als es diese Geräte noch gar nicht gab. Und er hat dich angeschaut, voller Liebe, voller Wertschätzung. Ich predige das so gerne immer wieder, weil es die Wahrheit ist. Und weil es so schwer uns fällt, das zu glauben. Also wir haben heute Morgen gesungen, Good, Good Father, yes, you are. Ich bin geliebt, das bin ich, all deine Wege sind perfekt. Aber wenn es dann mal drauf ankommt, wenn wir heute Nachmittag mal so eine persönliche Seelsorgestunde hier machen würden und ich würde dich mal fragen nach deinem Leben, nach deinen Enttäuschungen, nach den vielen Brüchen in deinem Leben, da würden wir ganz schnell an den Punkt kommen, dass wahrscheinlich fast alle hier im Raum sagen, ja, ich glaube hier der Liebe Gottes, aber, das ist typisch deutsch, ne? Aber. Abba ist Hebräisch. Abba, Papa. Ich habe etwas gelernt in meiner Reise ans Herz des Vaters. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Wegen Gottes und dem Wesen Gottes. Die Wege Gottes, die werde ich nie verstehen. Jesaja 55, so hoch der Himmel über der Erde, so viel höher, ja, sind deine Wege als meine irdischen Wege. Ich kann die Wege Gottes nicht verstehen. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Ja, nehmen wir mal an in der Apostelgeschichte. Da ist die Gemeinde Jesu. Jung, dynamisch, am Aufblühen. Der Apostel Jakobus kommt ins Gefängnis und wird den Kopf kürzer gemacht, stirbt als einer der ersten Märtyrer den Märtyrertod. Zur selben Zeit wird der Apostel Petrus auch ins Gefängnis geworfen. Und dann kommt ein Engel vorbei, macht die Tür auf. Petrus geht raus und geht zur Gemeinde. Die Gemeinde hat für beide gebetet. Warum muss der eine sterben und der andere wird per Himmelsaktion übernatürlich befreit? Ich weiß nicht, wie es hier bei euch in der Gemeinde ist. Ich komme viel rum im Land. Ich erlebe das, dass Menschen sagen, Mensch, zwei Leute in der Gemeinde, beide haben dieselbe Form von Krebs. Der eine wird gesund, der andere wird nicht gesund. Ja, hat der eine zu wenig geglaubt? Der andere hat geglaubt? Seid ihr noch bei mir? Ist Gott ungerecht? Ist Gott willkürlich? Na, solche Fragen stellen wir natürlich nicht. Wir sind ja alle ganz fromm. Aber weißt du, Zweifel, das Wort Zweifel, schon alleine in der deutschen Sprache, oh, ich liebe deutsche Sprache, deutsche Sprache ist so schön, ja. Wort Zweifel kommt von Zweifachdenken. Ich kann so oder so denken. Ich kann zwei Wege denken. Ich kann denken, Gott ist willkürlich, er ist ungerecht, unberechenbar. Oder ich kann denken, ich verstehe ihn nicht immer. Ich kann nicht alles nachvollziehen, weil Gott Gott ist und ich bin Mensch. Seine Wege sind höher. So, und jetzt ist die Frage, ob ich angekommen bin in dieser Realität. Lebe ich geliebt, dann werde ich zu anderen Erkenntnissen und Offenbarungen kommen, als wenn ich nicht gelebt liebe. Geliebt lebe. Gelebt liebe ist auch gut. Wenn ich in der Liebe verwurzelt bin und gegründet bin, wie der Apostel Paulus das im Epheserbrief sagt, dann werde ich andere Früchte hervorbringen im Geist. Weil dann ziehe ich aus dem Boden des Vertrauens. Wenn ich nicht im Boden des Vertrauens verankert bin, dann werde ich aus dem Boden des Zweifels heraus Früchte bringen. Ich will euch mal wieder zu nahe treten. Ich glaube, viele, viele Christen in unserem Land, man sieht es uns ja nicht ab. An. Wir haben ja Nackengemeinschaft in der Gemeinde. Ne? Ihr hört mir zu, das ist sonntags wahrscheinlich genauso bei euch wie überall auf der Welt. Man hört einander zu, da ist einer vorne, der hat sowieso recht. Man hat ja gar keine Chance. Man kann ja nicht mal like it oder dislike it. Oder seid ihr schon so weit bei euch in der Gemeinde? Ja? Also, so macht ihr das schon, okay? Ja, das sind wir doch gewohnt. Wir leben so. Und jeder denkt sich natürlich seinen Teil. Und was bei dir in deinem Leben ankommt, ja, das kontrolliert doch auch keiner, noch nicht bei euer Hauskreis. Gott sei Dank könnte man sagen, wir sind ja nicht ein Kontrolletti-Staat, den haben wir ja Gott sei Dank hinter uns. Ja? Aber was heißt denn dann Leben in der Nachfolge? Was heißt denn das konkret? Der Glaube ohne Werke ist tot. Stimmt das? Steht das auch in deiner Bibel drin? Wie viel toter Glaube habe ich in meinem Leben schon produziert? Also erkenntnismäßig müsste ich euch allen nichts mehr sagen. Also da, wenn du, es hat mal jemand ausgerechnet, wenn einer 5 Jahre im Reich Gottes lebt, müsste er theoretisch einmal die ganze Bibel, die Wahrheiten der Bibel durchgepredigt bekommen haben. Also was machst du dann hier noch? Es soll jetzt keine Publikumsbeschimpfung sein, aber Freunde, merkt ihr, irgendwas ist doch nicht ganz rund, ganz in der Wucht. Ich bin schon so viel Jahre, ich bin über 40 Jahre Christ und manchmal denke ich, Gott, wie wenig ist wirklich an Leben bei mir angekommen. So einen dicken Kopf, so viel Erkenntnis, aber Erkenntnis bläht auf, sagt die Bibel, und was Blähungen machen, wissen wir alle. Und Liebe baut auf. Die Liebe baut auf. Oikodomē, da ist die Rede davon, wie ein Haus aufgebaut wird. Das Haus meines Glaubens wird aufgebaut durch Erfahrung der Liebe Gottes. So, deshalb mein Wunsch heute Nachmittag ist, ich will nicht nur Erkenntnisse vermitteln und euch beeindrucken durch Redekunst oder weiß ich was, sondern mein Wunsch ist wirklich, dass es zu einer Begegnung kommt. Deshalb nehmen wir uns solche Zeit nachher auch, heute Nachmittag wird es auch Zeiten geben, wo du dem lebendigen Gott begegnen kannst. Wo du in diese Dimension seiner Liebe tiefer eintauchst, weil die verwandelt uns. Die prägt uns bis in den Alltag hinein. 2. Korinther 3, Vers 2 und 3, da lesen wir, kannst du es mal bitte, die nächste Folie. Du bist ein Brief Christi, sagt der Apostel Paulus. Wir sind Briefe, geschrieben nicht mit Tinte, sondern in unsere Herzen hineingeschrieben. Ich habe mich gefragt, was ist in meinem Leben zu lesen? Was ist in deinem Leben zu lesen? Was kriegen die Leute mit? Neulich sagte mal einer, ja, wenn der Bruder da ist, der vergiftet immer die Atmosphäre, der hat so viel Negatives. Wow. Als ich das hörte, ging mir richtig ein Stich durchs Herz, dass ich dachte, ja, das kann schnell sein. Ja, was verbreitest du für einen Geruch? Paulus sagt, man kann einen Geruch des Todes verbreiten oder einen Geruch zum Leben. Nun, es geht nicht um Think Positive und Kraft des positiven Denkens. Wir sind nicht so gut wie die Amerikaner, wir können das nicht, wir Deutschen. Aber darum geht es auch nicht, durch Anstrengung irgendwas zu machen, sondern eher, was ist in dir drin? Ich sag dir, was in dir drin ist. Wenn Druck kommt, dann kommt das raus, was in dir drin ist. Druck auf eine Mayonnaise-Tube, dann kommt Mayonnaise raus. Und auf eine Zahnpastetube, dann kommt Zahnpasta raus. Das, was in uns drin ist, kommt raus, wenn Druck kommt. Deshalb lässt Gott auf Druckzeiten in unserem Leben zu, damit wir selber erkennen können, was in uns ist. Deshalb kann der Jakobusbrief, sagt uns, glückselig der Mann, der in mancherlei Anfechtung, Prüfungen hineinkommt. Ich habe in den letzten Monaten etwas gelesen, das hat mein Herz tief berührt. Jemand im Englischen schrieb, your test will become a testimony. Deine Prüfung wird zu einem Lebenszeugnis werden. Sag mir, wo deine Anfechtungen sind und ich sag dir, wo deine Berufung ist, hat mal jemand zu mir gesagt. Hallo, seid ihr noch auf Sendung? Sag mir, wo deine Kämpfe sind, deine Herausforderungen sind und ich sag dir, wo eine Menge Gold in deinem Leben, Gold des Himmels vergraben ist. Weil der Teufel, der Feind Gottes, konzentriert sich oftmals genau auf die Punkte, wo Gott eigentlich was in unserem Leben tun will. Da versucht er uns zu entmutigen. Also wenn du zum Beispiel viel mit Krankheit zu tun hast, hey, ich würde auf alles, was sich bewegt, die Hände legen und beten, dass gesund wird. Dann könnte da eine Gabe sein von Heilung. Oder wenn du ständig das Empfinden hast, du hast zu wenig, du kommst zu kurz, ja, dann hör nicht auf, den Zehnten zu geben oder sowas. Das ist so die Milchmädchenrechnung. Kommt einer zu mir und sagt, Pastor, ich kann nicht den Zehnten geben, ich habe nichts. Sagen, hey, willst du auch noch den Ast, auf dem du sitzt, abschneiden? Natürlich sollen wir nicht vermessen über das hinaus, was unrealistisch ist, tun. Aber du kannst doch lernen, großzügig zu sein, ein Herz weit zu machen. Saat und Ernte. So, was strahlt dein Leben aus? Ich frage dich mal einen Augenblick, überleg mal einen Augenblick, was strahlt dein Leben aus? Wenn dein Leben ständig Hoffnungslosigkeit ausstrahlt, Pessimismus, Trauer, Schmerz, dann bleib bitte dabei nicht stehen. Hey, wir lieben dich, du bist vollkommen angenommen und geliebt, so wie du jetzt bist, aber Gott sei Dank liebt dich Gott so sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Ja, wir sagen immer, Gott liebt jeden so, wie er ist, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er möchte uns in das hineinführen, in unser gutes Land. Was ist dein Land der Verheißung? Ja, und dass da ein paar Riesen sind, okay, das war damals bei Israel auch schon so. Dass da ein paar uneinnehmbare Festungen sind, na, wo ist das Problem? Du schaffst sie eh nicht zu knacken, oder? Aber du gehst mit deinem Gott in das Land und nimmst es in Besitz. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Hä? Und ich sehe nur die Feinde. Ja, das kann sein. Normalerweise ist es so. Stell mal vor, du hast das Empfinden, ich möchte gerne Menschen einladen, ins Reich Gottes zu kommen. Die sollen authentisches, reales Leben erleben. Aber jedes Mal, wenn du anfängst, mit jemandem zu reden, ist der Mund ganz trocken, du weißt gar nicht mehr, es ist wie blank in deinem Kopf und dir fällt nichts mehr ein. Ja, hörst du dann auf, dein Land einzunehmen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du das, was dein Herz bewegt, was dein Herz höher schlagen lässt, dass du dem weiterfolgst und sagst, Gott, ja, aber da sind Feinde, in Anführungszeichen, da sind Widerstände in mir. Da sind Grenzen, über die komme ich nicht hinweg. Schaut mal, ich war 5 Jahre alt, bis zu meinem 5. Lebensjahr habe ich kaum gesprochen. Das kann man nicht sich vorstellen. Ne? Ich hole jetzt alles nach. Wenn man damals schon so weit gewesen wäre mit Logopädie und so, meine Eltern hätten mich bestimmt in irgendeine Sprachheilanstalt gesteckt. Die hatten aber nicht das Geld, nicht das Wissen. Ich habe nicht gesprochen. Ich habe sogar gestottert. Wenn ich jetzt denke, hey, der Feind hat versucht, etwas zurückzuhalten in meinem Leben. Und du kannst gucken, die ganzen Geschichten von irgendwelchen Männern und Frauen Gottes, alle, also fast durch die Bank, also alle, die mir begegnen sind, alle Biografien, es war immer so, als ob dicke Steine vor ihre eigentliche Berufung gelegt worden wäre. An Entmutigung, an Nicht-Können, an Mangel. Und du musstest erstmal durch einen Engpass hindurch. Ganz nebenbei, wer ist hier ein Kaiserschnitt-Baby? Ist hier jemand durch Kaiserschnitt zur Welt gekommen? Ja, das sind immer die Schönsten, ich weiß. Aber selbst das ist was Traumatisches. Man musste eine OP haben. Wir alle haben hier ein Trauma hinter uns. Ja, jetzt können wir, wollen wir mal so eine Selbsterfahrungsgruppe machen? Ja, und alle auf die Schulter klopfen und sagen, ach, wir Armen, wir haben alle. Du bist geboren worden. Das ist eine traumatische Erfahrung. Du musstest durch eine enge Öffnung, die viel zu eng ist, als dass man da durchkommt. Ich war dabei. War zweimal Geburt. Und ich habe jedes Mal gedacht, Gott, was hast du dir da einfallen lassen? Das ist viel zu eng. Das sieht jeder Mensch. Jeder Mann sieht das. Und die Frauen spüren das. Es ist schon mal aufgefallen, so bist du ins Leben gekommen. Durch einen Geburtskanal, der eigentlich nach menschlichen Ermessen viel zu eng ist. Und es ist jedes Mal ein Wunder, wie das unter viel Schmerzen, und wer dabei war bei einer Geburt, der weiß, das ist wie Todesschmerzen. Das fühlt sich fast an wie Sterben. Leben kommt ins Leben durch eine Engführung, die fast sich wie Tod anfühlt. Und irgendwie scheint mir das so ein bisschen neutestamentlich gesprochen, wie das Auferstehungsleben Jesu zu sein. Es beginnt alles in deinem neuen geistlichen Leben im Tod. So kommst du ins Leben, indem du dein altes, ichhaftes Leben in den Tod Jesu schickst. Man nennt das auch Taufe. Eine fröhliche Beerdigung. Wusch, unter Wasser, wieder raus. So beginnt unser geistliches Leben. Und dann vergessen wir das und dann denken wir so, jetzt, aber wenn Gott mich jetzt liebt, dann muss er mich lieb haben. Also dann bitte keine Probleme mehr. Keine Engführung mehr. Jetzt wird es nur noch größer weiter. Mit Jesus zu leben, ist ein ewiger Honeymoon. Hollywood ist das. Das ist Hollywood. Manch einer denkt das übrigens auch von der Ehe, dass es so ist. Vom Leben insgesamt, vom Kinder, Familie haben insgesamt. Hey, Leben ist anders. Leben ist wunderschön. Und zu dem wunderschönen Leben gehören jede Menge Krisen, jede Menge Schmerzen. Und die Bibel ist so realistisch. Freunde, ist dir schon mal aufgefallen? Die Bibel sagt, wir müssen durch viel Thlipsis, steht da, Bedrängnis. Das ist dasselbe Wort wie wirklich, wie durch die Enge einer Geburt, eines Geburtskanals. Durch viel Bedrängnis müssen wir ins Reich Gottes kommen. Das sagt die Bibel uns. Die Bibel ist da ganz realistisch. Des Abends währt das Weiden, des Morgens die Freude. So, und jetzt nochmal, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, jetzt nochmal dein Leben. Ja, da gibt es eine Menge, nehme ich mal an Herausforderungen. Ist noch jemand bei mir? Ja, hast du auch noch ein paar Herausforderungen? Jesus hat gesagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen und mir täglich nachfolgen. Steht das in deiner Bibel auch drin? Gott sei Dank müssen wir nicht das Kreuz Jesu mehr auf uns nehmen. Das wäre zu groß. Du musst nicht den Tod Jesu nochmal sterben. Das Opfer bringen, das er gebracht hat. Er hat 100%ige Lebensverminderung. Das war sein Einsatz. 100%ig. Volles Leben. Heiligung, Leben in der Nachfolge. Das ist, da sagt Gott, weißt du, gib mir doch die 10%, die 20% jetzt an Vertrauen. Und nachher summieren wir das mal so zu 100. Aber er geht Schritte mit uns. Wir müssen nicht alles so hinlegen, wie Jesus es getan hat. Das würden wir nicht schaffen. Aber wir lernen, ihm nachzufolgen in seinen Fußstapfen, Schritt um Schritt, Vertrauen um Vertrauen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt spreche, dass einige genau wissen, was der Schritt ist, den Gott gerade in deinem Leben dir abverlangt. Und du denkst, Gott, wie passt das mit deiner Liebe zusammen? Und Gott sagt, genau das passt mit meiner Liebe zusammen. Weil es ein Schritt ist. Den schaffst du. Den schaffst du, an meiner Hand zu gehen. Kannst du die nächste Folie mal bitte einlegen? In Matthäus 18, da sagt Jesus etwas Radikales. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, Da steht wirklich das Wort Metanoia, umdenken, neudenken. Dasselbe Wort, das Jesus benutzt, wenn es um schlimme Sünden geht, wie Ehebruch und Tod und Diebstahl und sowas. Wenn ihr nicht Buße tut und werdet wie die Kinder. Lernt mir kindlich zu vertrauen. Wenn ihr das nicht tut, dann kommt ihr nicht in diese Realität meines Königreichs hinein. Dann lebt ihr irgendwie schräg vorbei. Oh, das finde ich ganz schön. Also könnt ihr das nochmal nachvollziehen? Er benutzt dasselbe Wort Buße und will etwas aufdecken für uns. Also ist auch ganz klar, wenn einer hier Mörder wäre, dann würde man sagen, ja, der muss Buße tun. Aber er sagt, hey, wenn du immer noch versuchst, wie ein Erwachsener dein Leben selbst zu bestimmen, dann hast du etwas verpasst, nicht verstanden. Im Englischen kann man das so schön sagen, wir sind nicht human doings, sondern human beings. Wir sind nicht Menschen, die durch ihr Tun ihr Leben gestalten, sondern durch ihr Sein vor Gott. Das Wort im Griechischen für Vollmacht, exousia, heißt übrigens nebenbei, aus dem Sein vor Gott leben. Das heißt nicht, bete und faste 40 Tage, dann wirst du vollmächtig und dann kriegst du als Belohnung sozusagen meinen Segen. Das denken wir manchmal. Mach es richtig, dann bist du es wert, dass ich dich segne. Das ist vollkommen falsches Denken. So denkt die Bibel nicht, sondern Gott sagt, werde abhängig von mir. Viele möchten so werden wie Jesus. Und sie haben dabei den Gedanken, ein Jesus-Ministry zu starten. Dieselben Zeichen und Wunder zu tun, die Jesus getan hat, fände ich auch wunderbar. Aber Jesus begehrte nicht, ein Apostel zu sein oder ein großer Evangelist, ein Heilungswundertäter. Das hat er nie begehrt. Er hat nur eins begehrt. Wenn man ihn fragte, wer bist du, hat er gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und ein Synonym dafür war der Menschensohn, aber damit wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, war immer verbunden, ich bin der Sohn Gottes, der Repräsentant meines Vaters. Ich bin ganz der Papa. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das war eine Beziehung. Und er hat uns eingeladen, in diese Beziehung zu kommen, die er mit dem Vater hatte. Hey, weißt du, es gibt keine größere Karriere, die du machen kannst, weder in der Welt noch im Reich Gottes, als ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter dieses Vaters zu sein. Und das ist, wenn du Kind bist, dann bist du Kind. Und da wird nicht gesagt, ja, wie weit bist du schon Kind? Ja, bist du jetzt Kind im Reifungsgrad 13. Klasse oder so? Das ist komisches Denken. Nein, wenn du Kind bist, bist du Kind. Und du lernst auf deinem Weg, Schritte zu gehen, hoffentlich. Und wenn ein 20-Jähriger immer noch in die Windeln macht, dann stimmt was nicht. Hoffe ich doch, dass du das weißt. Aber Kinder reifen. Jesus sagt, ich bin für euch zum ewigen Vater und ihr werdet ewig Kinder sein. Ihr werdet auch als erwachsene Menschen ewig in einer kindlich vertrauensvollen Beziehung sein. Und wenn ihr es nicht tut, lebt, dann tut bitte Buße, dann kehrt um, dann stimmt was nicht. Ich will das mal deutlich machen. Jesus lebte so, in dieser vollkommenen Abhängigkeit als Sohn Gottes, dass er ständig vom Baum des Lebens aß. Der Unterschied zwischen, im Alten Testament gibt es ja Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis ist, ich weiß, wie es geht. Ich habe das Schema entdeckt. Ne? Ich habe das Schema entdeckt, zum Beispiel, wie man Kranke heilt. Wie man Blinde heilt. Ich spucke auf die Erde, mache Matschepampe, tue es dem Blinden auf die Augen, dann wird er geheilt. Das ist der Weg, weil es einmal so funktioniert hat. Jesus hat nicht so gelebt. Du kannst nachgucken. Jesus hat, wenn der nächste Blinde kam, nicht einfach automatisch auf die Erde gespuckt und Matschepampe auf die Augen gemacht. Er hat wieder den Vater gefragt. Das ist diese Abhängigkeit vom Vater, die hat er gerühmt. Hermann Betzel, einer der alten Kirchenväter Deutschlands, hat mal gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Nochmal, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das ist, ich bin total abhängig von Gott, aber das ist doch keine Fessel, das ist mein Leben. Ich frage ihn immer, Vater, was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt? Ich lebe nicht in der Autonomie und Unabhängigkeit. Oh, jetzt weiß ich. Ich weiß, wie es funktioniert. Blinde heilt man mit Matschepampe. Nee, nächstes Mal sagt der Vater, sprich das Wort der Heilung. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Wort der Heilung sprechen. Wir werden jetzt proklamieren und dann werden alle Augen geöffnet. Merkst du was? Im Reich Gottes ist immer wieder das unsere Versuchung, dass wir aus guten, gesegneten Erfahrungen Prinzipien ableiten für alle Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht lernen dürfen und dass es nicht auch gute geistliche Prinzipien gibt im Reich Gottes. Hört das bitte richtig. Aber es ist kein Automatismus. Nicht die Wege, die Vehikel sind das, was uns ans Ziel bringt, sondern immer die Beziehung, die Abhängigkeit. So, und deshalb liebt es Gott, mit dir ein reales Leben zu leben und nicht Hollywood. Er liebt es, dir unter die Haut zu kommen. Er liebt es, in deinen Alltag zu kommen. Er liebt es, in deine Biografie hineinzukommen. Er liebt es, aus deinem Leben einen Liebesbrief zu schreiben an diese Welt. Und so, wie du die Welt siehst, durch deine Augen, durch deine Erfahrungen, auch durch deine Enttäuschung, auch durch deine Brüche, ich weiß nicht, muss ich jetzt niemand outen, aber wenn Menschen hier sind und du hast schon eine geschiedene Ehe hinter dir, in Amerika ist das ja gar nichts, ne? Donald Trump hat schon 3. Ja, und auch in den Gemeinden in Amerika habe ich das erlebt. Eine Scheidung, einmal wieder Verheiratung, das ist, ne, die leben auf einem anderen Stern dort an dieser Stelle. Aber selbst wenn du 2 oder 3 geschiedene Ehen hinter dir hättest, was ich nicht toll fände, ich glaube, alles, was in deinem Leben dir passiert, egal die Scherben deines Lebens, wenn du sie Gott anvertraust, wird er etwas Gutes draus machen. Und niemand wird hier im Raum jemanden verstehen können, in der Art und Weise, in der du durch eine Not schon mal gegangen bist. Ich erzählte heute Morgen von dem Vater mit dem behinderten Kind. Dem habe ich gesagt, das ist keine Strafe, dass du ein behindertes Kind hast. Aber wenn du lernen könntest, dieses Kind als ein Geschenk Gottes anzunehmen, ich sage darüber noch nichts aus, warum und wieso und weshalb. Auf die Fragen habe ich keine Antwort. Aber ich weiß, dass mein Gott aus den schlimmsten Katastrophen Segnung machen kann. Wenn du das lernen könntest, deinen Schmerz, diese Not im Lichte Gottes zu umarmen, dann könnte Gott daraus ein Juwel machen. Und du könntest für Eltern, die auch behinderte Kinder haben, ein Zeuge der Liebe Gottes sein. Weil niemand wird andere Eltern so verstehen können wie du, die dieselbe Situation haben. Das ist das Mindeste, was du erwarten darfst aufgrund deiner Lebenssituation. Das rechtfertigt nicht alle Katastrophen meines Lebens und deines Lebens. Absolut nicht. Da hat der Feind oftmals mitgespielt. Da hast du oftmals und ich oftmals versagt. Wir haben unsere Fehler gemacht. Das müsste man auf einem getrennten Blatt nochmal sich angucken. Aber hey Freund, gib doch dem Teufel nicht die doppelte Chance deiner Niederlage, indem er sagt, jetzt habe ich dich schon am Boden und jetzt trampel ich auch noch mit Verdammnis und mit Zweifel und Misstrauen auf dir herum. Das ist es nicht wert. Alles das, wodurch du und ich gehen, dein Leben, deine Biografie, wenn wir Gottes Liebe darin einladen, was hat, sagt nochmal Paulus in Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Synergie steht im Griechischen. Mitwirken. Alle Dinge. Wirklich alle Dinge? Da geht ein junges Mädchen nach der Bibelstunde nach Hause, wird vergewaltigt. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Gott, wo warst du? Es passiert. Es passiert hier in unserem Land. Wo warst du? Du, ich rechtfertige nicht die Taten der Finsternis. Ich rechtfertige nicht Krankheit und Krebs und alles Mögliche. Wir leben in einer gefallenen Welt und da gibt es ganz viel Böses, auf das ich so menschlich, argumentativ, logisch nicht immer gleich die Antwort habe. Ich verstehe vieles nicht. Aber nochmal, das ist der Unterschied zwischen den Wegen Gottes und dem Wesen Gottes. Seine Wege kann ich nicht verstehen, aber sein Wesen, sein Charakter. Das Wort Charakter im Griechischen ist das Wort für Abdruck. Das ist die Schablone, in der Geldscheine gedruckt werden. Also hey, wenn da ein 100er drin war, dann ist ein 100er anschließend draußen. Ja? So, und Jesus, Hebräer 1, ist der Abdruck, der Charakter Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir das Vaterherz Gottes in Person, dann wissen wir, so ist mein Gott. So ist mein Gott. Der liebt mich total. Der umarmt den Leprakranken und küsst ihn. Der schickt die Frau, die im Ehebruch gerade ergriffen wurde, nicht weg, sondern sagt, Frau, ich verdamm dich nicht, ich vergib dir. Der erbarmt sich über den Halsabschneider Zachäus und sagt, hey, du bist ein cooler Typ, ich erkenne dich. Ich möchte gern mit dir Freund werden. Er nimmt die Kinder und herzt sie, wo die anderen sie wegschicken wollen. Das ist mein Jesus, das ist dein Jesus, das ist mein Freund, das ist dein Freund, oder? Und der liebt dich und er versteht dich. Wenn vor Gericht einer ein Massenmörder ist. In Deutschland, ich danke Gott, dass ich in so einem Rechtsstaat lebe, da würde jedes Gericht auch ohne Ansehen der Person erst einmal einen Sachverständigen herholen, der wird sagen, hey, was für ein Mensch ist das? Was war seine Geschichte? Wie konnte so einer ein Massenmörder werden? Der hatte doch auch mal einen Papa, Mama und war mal ein kleiner, netter Junge gewesen. Wie konnte der so auf diese schiefe Bahn geraten, oder? So, und jetzt übertrag das mal geistlich auf dein Leben. Auch du hast immer wieder Ursachen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Oder die Menschen, die dir etwas angetan haben, die haben auch alle, angefangen bei deinen Eltern. Ja? Warum hat dein Vater dich vielleicht geschlagen? Weil er geschlagen wurde. Und da gibt es wieder weiter. Das rechtfertigt niemals das. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen das trennen voneinander. Aber wir können anfangen zu verstehen, es gibt eine höhere Gerechtigkeit und es gibt Sinn. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn wir auf einmal entdecken, hey Gott, du hast einen Sinn da drin, dann kann mein Herz wieder Frieden bekommen. Es gibt einen Sinn auch in Dingen, die ich nicht verstehe. Und wenn dieser Sinn da drin besteht, dass der Trost, wie Paulus es sagen kann in 2. Korinther, der Trost, mit dem ich getröstet worden bin, mit dem kann ich andere trösten. Niemand wird das Leben leben, das du lebst. Niemand muss es leben, Gott sei Dank. Ich habe so einen Satz gerade auf meinem Tisch stehen. Erwarte nicht, dass andere deinen Weg verstehen, denn sie müssen deinen Weg nicht gehen. Aber Gott geht diesen Weg mit mir. Hey, vielleicht versteht dich niemand auf der Welt mit deiner Situation, empfinden wir so, das ist ja auch ein bisschen eitel gedacht, aber wir empfinden das manchmal so, niemand versteht mich, ja, mag sein, aber Gott geht diesen Weg mit dir und sein Wesen ist, er ist absolut der Gott, der mit dir ist, der für dich ist, sein Name ist Immanuel. Jesus hat mal gesagt, und ich finde, das ist ein Hammerspruch, in Johannes 16 sagt er, ich bin nie allein, denn der Vater ist bei mir. Ich glaube, eine der großen Fesseln über unserem Land Deutschland ist das Thema Einsamkeit, gerade in so Großstädten wie Dresden. Du kannst hier mitten unter Menschen sein und du kannst so unter einem Schatten von Einsamkeit sein. Gerade wenn man sich in Gruppen von Menschen hineinbewegt, hast du manchmal noch mehr das Empfinden, allein zu sein, unverstanden, nicht gesehen, wie unsichtbar, wie so. Und der Schmerz wird nur noch größer. Du, das mag ein reales Gefühl sein deines Lebens, aber ich sage dir im Namen Jesu, das ist nicht die Wahrheit. Jesus sagt, du bist nie allein, denn der Vater ist mit dir. Er ist dein Immanuel, er ist dein Gott, der mit dir ist und für dich ist. Das ist sein Wesen, das ist seine Person. Der Teufel hasst Kinder und weil er kein neues Leben erzeugen kann, zerstört er Kinder. Die Bibel zeigt uns schon mehrfach solche Massentötungsversuche, bei Mose angefangen, später bei unserem Herrn Jesus und heute durch Abtreibung und durch Welthunger und andere Dinge, die einfach stattfinden, dass eine ganze Generation am besten ausgelöscht werden soll. Hier in unserem Land, wir haben 2 Weltkriege durchlebt. Meine Eltern waren traumatisiert und hier, diese Stadt ist ein Beispiel für Trauma gewesen. Ja? Alles zerstört, alles kaputt, Feuerhagel. Wie lebt man danach weiter? Ja, wir gucken jetzt Aleppo im Fernsehen und denken, meine Güte, haben die schwer. Freunde, das haben wir vor 100 Jahren hier gehabt. Wir hatten Aleppo hier. Ihr wart Aleppo hier in Dresden. Ja? Und natürlich, man kann eine Not nicht mit der anderen vergleichen. Aber der Teufel ändert sich ja nicht. Der will Menschenleben zerstören. Und er fängt an, schon beim Kind im Mutterleib, in deiner eigenen Biografie versucht zu zerstören, weil er kann nur kaputt machen. Der Teufel ist absolut unfruchtbar. Er kann kein neues Leben erzeugen. Deshalb hasst er Gott, der ständig neues Leben erzeugt. Er hasst die Kinder. Ja, wenn der Teufel hinter Menschen her ist, dann ist es nicht, weil wir so wahnsinnig interessante Persönlichkeiten sind, das sind wir, sondern weil wir die Kinder Gottes sind. Ich sage immer, wenn du mich verletzen willst, kannst du mich schlagen. Wenn du meine Kinder schlagen würdest, würdest du mir mehr wehtun. Und das weiß der Teufel. Deshalb konzentriert er sich auf Menschen, versucht sie kaputt zu machen, versucht Lebensbiografien zu zerstören, weil eigentlich Gott damit treffen will, weil Gott dich liebt. Mach es so wie Gott, werde Kind, hat mal jemand gesagt. Wir haben bald Weihnachten. Mach es so wie Gott, werde Kind, werde klein, werde schwach und abhängig, aber nicht im Sinn von schwächlich, sondern von, ich brauche dich, Gott. Ich rühme meine Abhängigkeit von dir. Ich wünsche dir so sehr, dass du heute Nachmittag das als ein Rhema-Wort von Gott hörst. Ja, vielleicht geht es dir gerade so, du bist schwach, du hast deine Herausforderungen, kokettiere nicht damit und bleib dabei nicht stecken als ewiges Opfer, sondern bring deine Schwäche mit dem lebendigen, allmächtigen Gott in Kontakt und sag, Gott, hier bin ich bin schwach, ich bin bedürftig, ich bin klein. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Tolles deutsches Gebet, oder? Was die Wahrheit ist, ich bin klein, er ist groß und ich vertraue mich Gott an. Noch ein letzter Gedanke und dann kommen wir bald zur Segenszeit. Werde zur besten Version deiner selbst. Du bist ein Glücksgedanke Gottes. Matthäus 13 erzählt uns Jesus eine wunderbare Parabel von dem Kaufmann, der eine Perle sieht und dafür bereit war, alles, was er hatte, zu verkaufen. Kennt das einer? Ja, ne? So, ich habe jahrelang dieses Gleichnis so gelesen, wie wahrscheinlich du auch, und so gepredigt. Das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann, also sei du derjenige, der für das, was du im Reich Gottes erzielen willst, alles hingibst. Lebe volle Hingabe, volle Granate, ja? Und das ist, glaube ich, auch eine der gängigen Auslegungsweisen dieser Bibelstelle. Aber es gibt noch eine zweite. Also nicht ich bin der Kaufmann, sondern stell mal vor, Jesus ist der Kaufmann und du bist die Perle. Dann steht das Reich Gottes, also Leben im Reich Gottes, gleicht folgendem Doppelpunkt. Und dann beschreibt Jesus dieses Bild von einem Kaufmann, der hingeht, alles, was er hatte, loszulassen, um etwas, was er begehrenswert fand, zu kaufen. Und ich glaube, diese andere Deutungsweise, die in Bibelkommentaren auch zu finden ist, ist genauso legitim. Du bist die Perle. Gott hat etwas in dir gesehen, was so kostbar war, dass er das Kostbarste, was er hatte, nämlich sein eigenes Herzblut, Jesus, für dich hingegeben hat. Das ist neutestamentliche Wahrheit. Wie kannst du, wie kann ich jetzt herkommen und denken, ich bin ein Stück Dreck? Ich bin nichts wert. Ich bin ein Versager. Mein Leben ist irgendwie schief und schräg gelaufen. Jemand sagte mal, ich bin Gott aus der Backform gebrochen. Alles ist verschüttet. Hört sich toll an, was? Nee, das ist Lüge, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Du bist die Perle. Gott sieht etwas in dir, was so kostbar ist, trotz aller Sünde, aller Deformationen, die ja auch noch da ist. Eine Perle ist in der Regel in einer ollen, hässlichen Muschel drin, ja? Aber er sieht etwas, was so kostbar ist. Ihr wisst ja, wie Perlen entstehen. Da ist ein Fremdkörper eingedrungen in die Muschel und wird mit heilsamem Perlenmut, heilsamen Substanzen umgeben und daraus entsteht die Perle. Was für ein Bild. Was für ein Bild für unser Leben. So Gott sieht die Perle in dir, die manchmal vielleicht sogar unter immensen Schmerzen geboren wurde. Enttäuschung, Brüchen im Leben, was auch immer. Und er sagt, hey, dich will ich haben. Und dafür bin ich bereit, alles hinzugeben, mein ganzes Leben. Weil ich dich so sehr liebe. Weil ich dich so sehr liebe. Kannst du das einen Augenblick mal an dein Herz ranlassen? Gott hat zu mir mal gesagt, Matthias, du hast noch nicht verstanden, wie sehr ich dich liebe. Ich sage, wie meinst du das? Ja, du predigst das anderen Leuten, aber du hast es immer noch nicht verstanden. Du hast es selber nicht verstanden. Meinst du, ich würde für ein Stück Dreck das Kostbarste geben, was ich habe, aber manchmal empfindest du nach wie vor so über dich selbst, dass du es nicht wert bist. Da sind immer noch solche Gefühle in dir, solche Gefühlsanteile oder solche Gedanken. Aber ich habe mich nicht geirrt. Ich sehe etwas in dir, so wie ich in jedem Menschen etwas sehe, für das es wert ist, alles hinzugeben. Kannst du mal einen Augenblick das inhalieren? Du bist es wert, dass Gott Jesus für dich gegeben hat. Er hat nicht nur etwas gegeben, er hat nicht ein bisschen Gold abgekratzt von den Straßen des neuen Jerusalems, ein paar Engel losgeschickt, sondern er hat Jesus geschickt. Und Jesus war bereit, alles, sein Leben zu geben. Da muss doch Gott etwas in dir sehen, was es wert ist, da diesen Einsatz zu bringen. Also in dir ist etwas, was so ein Potenzial des Himmels ist, dass Gott begeistert ist über dich. Trotz deines Versagens, trotz aller Schuld, trotz aller menschlichen Unzulänglichkeiten, trotz aller Brüche, die unser Leben auch hat. Aber Gott sieht etwas in dir, was so wertvoll ist. Und er widerruft es nicht. Er sagt nicht, naja, okay, zwei Versuche gehabt, reicht nicht. Durchgefallen. Jesus ist für uns gestorben, sagt die Bibel, als wir alle noch Sünder waren. Da hat er es schon gesehen. Also als er ist für Judas genauso gestorben wie für all die schlimmen Menschen dieser Welt, wenn sie es nur ergreifen könnten. Weil er etwas sieht, selbst unter dem dicksten Schutt von menschlichem Versagen und Schuld. Ich bleibe da ein bisschen hartnäckig dran, weil ich merke, einige, ihr müsst es noch dreimal hören, es ist wirklich wahr. Dein Leben ist nicht Zufall, dein Leben ist voller Absicht. Ich sage nicht, dass alles, was in deinem Leben läuft, Gottes Wille war. Aber wenn du alles, was in deinem Leben gelaufen ist oder gerade läuft, in seinen Willen bringst, dann kann er es so verändern, dass es zum Segen wird. Das glaube ich zutiefst. Es geht also um Nachfolge, um einen neuen Lebensstil, um ein neues Leben. Gott ist nicht interessiert an den 100-Meter-Läufern im Reich Gottes, um es mal in so einem Bild zu sprechen. So Usain Bolt oder so, ja, die immer ganz schnell am Ziel meinen zu sein. Das ist nicht das echte Leben, Freunde. Das Leben ist ein Marathon, ist ein lebenslanger Lauf, ist mit vielen Aufs und Abs. Schon im Organischen ist das die Lebenskurve. Das ist Tod. Exitus. Ja, wir wollen es am liebsten nie so. Das ist Hollywood. Das ist Leben. Auf und ab, hinfallen und aufstehen. Krone richten, weitergehen. Ihr kennt das doch, oder? Das ist das normale Leben. Und die Bibel ist überhaupt nicht schockiert davon. Guckt ihr doch die Leute an in der Bibel. Guckt ihr die Biografien an. Das sind alles Liebesbriefe Gottes, geschrieben auf original echtem Lebenspapier. Die haben ihre Brüche, die haben ihre Katastrophen durchlebt. In einer Welt, die voller Sünde war, die waren auch nicht immer, meine Güte, Hilfe, die Welt ist so sündig. Die haben auf Gott geguckt und haben gesehen, hey, wenn ich mein Leben mit meinen Begrenzungen in das Licht der Realität Gottes hineinbringe, dann kann Gott etwas Neues draus machen und das tut er.